Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das war einer der schönsten Momente vom Missverständnis, auf die ich auf Instagram gestoßen bin, als die Nachricht kam, die Queen ist tot und irgendjemand schrieb dann, was, Beyoncé? Naja, die ist nicht tot, die ist quicklebendig. Lars Klingbeil, Sie hatten ja auch mal eine Musikkarriere, ne? Eine Band, oder?
Ja, leider nicht ganz so erfolgreich. Dann würde ich heute vielleicht nicht stehen.
Sleeping Silence hieß die, oder?
Genau.
Okay, interessantes Motto.
16 Jahre. 16 Jahre Musik gemacht und auf der Bühne gestanden.
Okay.
Insgesamt, glaube
und
ich.
Und Sie waren Gitarrist und haben gesungen?
Beides, genau, ja.
Okay, gut. Im Zweifel, wenn Sie mal hier an irgendeiner Stelle denken, keine Lust auf die Antwort, können Sie ja nochmal irgendwas rausholen.
Es gab schon SPD-Vorsitzende, die sich daran probiert haben mit dem Singen. Das war nicht so erfolgreich.
Was Sie auch machen, Lars Klingbeil, ist Folgendes. Ein regelmäßiges Gespräch mit Ihrem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Die K-Frage mit Kühnert und Klingbeil. So heißt das Format, das es auf Instagram gibt und auch als Podcast. Und da habe ich in der jüngsten Folge sehr aufmerksam zugehört, als Sie und Kevin Kühnert über das Phänomen sprachen, wie aus langen Interviews oft sehr verkürzte Aussagen medial dann hochgejazzt werden. Jüngst ist das ja Kevin Kühnert passiert mit Aussagen zum Ukraine-Krieg. Dann hat er erstmal vorsichtshalber Twitter verlassen. Also wir sind natürlich hier seriös, wir machen das nicht beim Deutschlandfunk Kultur, nein, aber im Ernst, mich umtreibt das wirklich, weil ich so ein tiefes Bedürfnis habe, eigentlich mit Politikerinnen und Politikern offene Gespräche zu führen und ich merke immer wieder, dass wir da gemeinsam scheitern, beide Seiten. Muss das eigentlich sein?
Das müssen Sie mich nicht fragen. An mir liegt das ja nicht. Aber
ich habe gerade gesagt, gemeinsam scheitern. Ich glaube, es liegt an beiden.
Nein,
Seiten.
Aber wenn ich jetzt mal unser Gespräch nehme, der Einstieg war die Frage, ob ich schon heize. Und ich habe dann sehr locker gesagt, na, meine Frau macht das so noch nicht. Daraus könnte die Schlagzeile entstehen, Klingbeils Frau verbietet die warme Bude. So, ne? Und, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ich weiß natürlich, auf welcher Druck da ist, teilweise im Journalistischen, dass man jetzt versucht, auch irgendwie die Schlagzeile rauszuziehen. Und das kann ich alles nachvollziehen. Und trotzdem werden manche Sachen dann halt nicht mehr im Kontext gesehen. Und das macht halt so vieles kaputt. Also, weil ich auch wirklich solche Formate wie hier, wo man ein bisschen miteinander redet, wo man locker ist, wo ich auch merke, ich will nicht jeden Satz gerade in den Filtern, die ich ja gelernt habe, 10-mal durchbürsten und darauf achten, darf ich den jetzt sprechen oder nicht. Und wenn ich darf, würde ich ein Beispiel nochmal ganz kurz erzählen, weil es gibt einen Podcast, den ich sehr gerne höre, Gemischtes Hack, und die haben manchmal Gäste und da war irgendwann mal Mats Hummels, also Spieler von Borussia Dortmund, und der hat wahnsinnig sympathisch einfach erzählt, mal einer der Fußballer, die das auch wirklich können, und hat dann irgendwann in einem Halbsatz mal sich lustig gemacht über Fußballer, die auf TikTok sind. Jeder, der das gehört hat, wusste, das ist gerade ein absoluter Joke, das ist sympathisch, das ist witzig, aber es entstand dann die Tickermeldung draus, eben, dass er andere Fußballer angreift, und dann verstehe ich auch jeden Fußballer, der sagt, Leute, dann muss ich das nicht mehr machen, also dann muss ich nicht mehr in solche Formate gehen, und ich finde, das macht halt vieles kaputt, weil gerade solche tiefgründigen Gespräche oder ein bisschen tiefgehendere Gespräche ja vielleicht auch vermitteln, was sind das für Typen, wie ticken die, was treibt die um. Wäre schön, wenn das mehr geht, aber man muss vorsichtig sein als Politiker.
Ich frage mich, da ging das früher besser oder sind wir da auch, ich meine, Sie sind ja auch ein Politiker einer neuen Generation. Ich habe gerade gestern Abend noch in das Buch von Anna Sauerbrei von der Zeit geschaut, Machtwechsel, wo Sie ja auch mit porträtiert werden als diese neue Politikergeneration, die eigentlich genau das nicht will, aber natürlich auch genau mit dieser Logik Social Media, ganz kurze Ausschnitte, ein Zitat, das große Empörungswellen auslöst, aufgewachsen sind. Also meine Frage, war es früher besser? Wahrscheinlich nicht, ne?
Weiß ich nicht genau, aber natürlich war der Druck auch im medialen System noch ganz anders. Ich weiß ehrlicherweise nicht. Ich meine, ich muss mich im Jetzt und Hier bewegen und ich bin immer genau in dem Spannungsverhältnis zwischen, eigentlich will man sehr, sehr locker auch das erzählen, was einen umtreibt, und tiefe, ehrliche Einblicke geben, und auf der anderen Seite weiß ich, ein falscher Satz und dann fliegt es einem tagelang um die Ohren.
Das muss jetzt einen SPD-Chef wahrscheinlich nerven und ärgern, dass immer der grüne Vizekanzler genannt wird als Beispiel, wie öffentliche Kommunikation, Reden, Nachdenken, an dem man beteiligt wird, anders geht. Das macht er schon ganz gut, oder das wäre jetzt auch wieder so eine Sorge oder Beobachtung, die nicht nur ich habe, liegt darin auch schon wieder so ein Teil der Inszenierung?
Dafür kenne ich Robert Habeck zu wenig, um zu sagen, ob das Inszenierung ist oder nicht. Aber erstmal muss ich sagen, natürlich, mir liegt diese Kommunikation auch. Ich gucke da auch drauf, ich finde das sympathisch. Ich finde, dass Robert Habeck da auch einen Stil hat, dem ich auch viel abgewinnen kann in der Kommunikation. Entscheidend ist aber halt, dass am Ende in der Politik eben auch was rumkommen muss. Also wir sind gerade in einer Phase, wo es um harte Entscheidungen geht, wo es auch um schwierige Entscheidungen geht, wo uns als Politik, und ich merke das ja selbst auch, wo uns täglich viel abverlangt wird. Und dann ist eben nicht Schluss, wenn es das gute Foto, das gute Interview, das gute Wording gibt, sondern da ist auch ganz viel dann in der Sache selbst. Und das muss beides am Ende passen und zusammenkommen. Aber was den Kommunikationsstil angeht, klar, also ich gehöre auch zu einer Generation, die sogar gerne, Sie haben jetzt gerade gesagt, man muss das machen, aber ich kommuniziere gerne über Social Media. Mir macht das auch Spaß. Es ist ein direkter Kontakt auch zu den Bürgerinnen und Bürgern. Ich mag die Instagram-Formate. Ich bin auf Twitter auch, also eigentlich gerne unterwegs. Da ist sehr viel Hass und sehr viel gegeneinander mittlerweile auch. Aber es macht ja schon Spaß, dass man so kommunizieren kann. Und da sich zurechtzufinden und zu bewegen, das ist etwas, was meine Politikergeneration sehr, sehr fordert, was aber auch viele Chancen bietet.
Okay, ich hätte jetzt noch eine Frage, die wir dann vollkommen aus dem Kontext reißen können, hängt jetzt von Ihrer Antwort ab. Ihr Format mit Kevin Kühnert, die K-Frage, ist ja eine schöne Anspielung auf die Kanzler-Kandidaten-Frage. Wer wird denn der nächste sozialdemokratische Kanzler, Kühnert oder Klingbeil?
Scholz. Also der tritt ja wieder an. Gehe ich fest von aus zumindest.
Und wenn er irgendwann mal aufhört?
Erstmal ist er das jetzt und ich werde alles dafür tun, dass er das bleibt. Und das ist schon ganz sinnvoll so.
Tja, jetzt kann ich sagen, ich habe es versucht. Wie geht's denn so in der Ampel? Sprechen wir gleich drüber mit Lars Klingbeil. Zu Gast heute der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil, zuvor SPD-Generalsekretär und einer der stillen Architekten des ja doch wirklich unerwarteten SPD-Wahlsiegs. Das ist jetzt fast ein Jahr her, die Bundestagswahl, mit der Geburt dieser ja dann neuen Formation der Ampel, also der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Würden Sie es wieder machen oder denken Sie manchmal, ach, GroKo war auch gar nicht so schlecht?
Also Bundestagswahl gewinnen würde ich sofort wieder machen. Und nein, auch die Ampelverhandlung, das war ja für mich auch neu. Das hat ja wahnsinnig Spaß gemacht, ein riesiges Privileg, das überhaupt machen zu können. Also ich meine, 3 Monate vor der Bundestagswahl hat mich jeder noch ausgelächelt, der also von mir gehört hat, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Aber natürlich, und da muss man nicht drum herum reden und wahrscheinlich spielen sie ein bisschen drauf an, so dieser erste Charme der Ampel, dieser Aufbruch, die Erneuerung, das ist gerade ein bisschen auch der aktuellen Krisensituation gewichen. Und eigentlich möchte ich, dass wir da gerne wieder hinkommen, weil wir haben echt viel zu tun in diesem Land. Und ja, der Spirit war ja da und der muss wiederkommen.
Genau, aber okay, das heißt, gut, ich meine, Sie müssen jetzt natürlich auch Hoffnung ausstrahlen in dieser Hinsicht, ne, weil das ist ja wirklich schon eine Beobachtung, die viele machen, dass wir aus diesem GroKo-Modus eigentlich raus wollten. Ja, also ich glaube auch unabhängig von parteipolitischer Präferenz, wo viele gesagt haben, jetzt nicht einfach immer quasi so der Kompromiss aus den verschiedenen Einzelinteressen, der dann irgendwie zusammengeschustert wird, sondern im Prinzip Politik ja schon so ein bisschen mit Projektcharakter, mit Idee. Und da sind Sie jetzt ja, ich meine, wenn man es böse sagt, das ist jetzt die ganz große Koalition eben von Grünen über SPD bis zur FDP.
Na, das sehe ich noch ein bisschen anders. Also erstmal muss man sagen, es hat noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Regierung gegeben, die so krass auch ins Amt starten musste. Ja, ich meine, wir hatten gerade die Tinte des Koalitionsvertrages trocken, da kam Corona zurück, dann eben dieser 24. Februar mit dem Krieg, jetzt die Gaskrise, die Klimakrise liegt nach wie vor über allem. Die haben wir ja schon ganz gut auch im Koalitionsvertrag bearbeitet. Und das fordert ja wahnsinnig viel. So, aber trotzdem merke ich ja, wenn wir dann im Koalitionsausschuss sitzen, dann ist da noch ein gemeinsamer Geist, mit dem wir auch Sachen hinbekommen und wo wir auch jetzt mit dem letzten Entlastungspaket vieles geschafft haben. Also das sind aber wahnsinnig herausfordernde Zeiten.
Das Entlastungspaket und auch die Entlastungspakete vorher, waren die nicht genau dieser Geist, also dieser Logik, ja, ihr wollt das Projekt, 9-Euro-Ticket, ihr wollt einen Tankrabatt, wir brauchen noch eine SPD-Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also zusammengeschnürt, wo man sich dann aber fragt, wo ist die Handschrift, wo ist dieses Ampelprojekt?
Nee, das sehe ich nicht. Also, natürlich ist es so, dass jeder da Projekte mit reingebracht hat. Aber am Ende, glaube ich, also so ein 9-Euro-Ticket, da kann man gar nicht sagen, das waren jetzt nur die Grünen. Also im Gegenteil.
Die FDP sagt ja jetzt auch, das war ihre Idee, ne?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir waren es alle drei. So. Und das hat, wir haben am Ende halt, also ich war ja dabei, es ging es halt darum, was können wir noch machen, um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Das war der gemeinsame Anspruch. Da hat man überlegt. Und natürlich gibt es einzelne Punkte, wo man sagt, das ist er da, das ist er da. Das ist aber bei drei Parteien, die unterschiedlich so. Aber der Geist, irgendwie da Sachen rauszukriegen, der ist da. Trotzdem, also insofern will ich auch gar nicht widersprechen, es gibt wahnsinnig viel anzupacken in diesem Land. Also wir reden von Digitalisierung, wir reden von Klimaneutralität, wir reden auch von Zuwanderung. Also wie kann man Deutschland da modern aufstellen? Das sind alles Sachen erstmal, die haben jetzt mit der aktuellen Krise nichts zu tun, aber die müssen auch passieren in dieser Regierungszeit, um Deutschland auf Dauer stärker zu machen, neben der aktuellen Krisensituation. Und da kann diese Regierung wesentlich mehr erreichen, als dass die Große Koalition, wo die Luft in der Tat raus war, wo diese Ampelregierung das auch schaffen kann.
Sie haben ja den Koalitionsvertrag, Sie haben es ja gerade deutlich gemacht, verhandelt und abgeschlossen vor den ganzen massiven Krisen, die dann auf uns eingeprasselt sind. Es gibt ja die Idee, Bernd Ulrich war gerade letzte Woche hier bei mir zu Gast, der stellvertretende Zeit-Chefredakteur, der hat das auch in einen Leitartikel gegossen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, einen neuen Koalitionsvertrag auszuhandeln. Vielleicht auch um diesen Geist und wirklich auch so eine Art Fahrplan gemeinsam wieder hinzukriegen.
Ich sage Ihnen, ich hätte gerade gar nicht die Zeit, mich irgendwo 2 Wochen einzuschließen und ich würde auch Olaf Scholz gar nicht die Zeit gerade nehmen wollen oder Christian Lindner oder Robert Habeck sagen, wir schließen uns jetzt mal 2 Wochen ein und reden drüber, was wir jetzt Neues uns für Ideen überlegen. Die sollen jetzt regieren, die sollen das jetzt zügig machen. Der eine die Gasumlage, der andere die Finanzen, der dritte die internationale Lage. Aber manche Sachen kommen ja auf der Strecke dazu. Also ich meine, wer hätte denn gedacht, dass wir jetzt mit der FDP die Übergewinne abschöpfen im Strombereich und dass wir sie zurückverteilen an die Verbraucher? Wer hätte denn gedacht, dass wir bei Atomkraftwerken die Option eines Streckbetriebes jetzt machen? Wer hätte denn gedacht, dass wir 100 Milliarden für die Bundeswehr in die Hand nehmen? So, das sind ja alles Sachen, da hat die Ampel es hingekriegt, auf der Strecke schwierige Entscheidungen, die auch einzelnen Koalitionspartnern vielleicht mehr wehtun als anderen, zu treffen und das Ganze im Sinne des Landes.
Okay, dann mal im Umkehrschluss. Sollte man sich vielleicht ein bisschen weniger Zeit für diese Koalitionsverhandlungen und diesen ewigen Streit nehmen? Weil ich meine, Sie sind ja nicht die erste Regierung, der das passiert. Eigentlich, seitdem ich politisch denken kann, macht man sich einen Plan und dann kommt es anders.
Das ist eins meiner großen Ziele, dass wir diese elenden Nachtsitzungen noch verhindern können.
Lars Klingbeil hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen gleich auf ein wichtiges Urteil, das heute gefallen ist in Luxemburg. Die Vorratsdatenspeicherung, die nämlich endgültig gekippt ist.